So, mein kleiner Zwickauer. Jetzt ist ein bisschen kleiner als ich. Schon wieder das Thema, oh Gott.
Du hast ja heute extra wieder die Haare hochgegelt.
Ja, würdest du das eigentlich ändern, wenn du ich wärst?
Ja.
Wirklich?
Ja.
Hättest du dann so eine Papa-Frisur oder was?
Wieso keine Papa-Frisur? Du bist ja kein, du bist ja jetzt nicht so ein Daddy.
Nee.
Siehst du? Deshalb so ein bisschen weniger Hahn würde ich machen.
Ja, aber
weniger Hahn. Du bist ja, wenn du ein Tier wärst, wärst du ein Hahn.
Ja, klar.
Naja, voll. Deshalb, ich würde den Hahn aus dir rausprügeln.
Das wäre mir zu brav.
Lass dich überraschen.
Ja, gut.
Brav bin ich doch nicht.
Nee, brav bist du nicht.
Guck.
Du bist so um die Ecke.
Ist das jetzt ein Kompliment?
Ja, gut. Ein gutes um die Ecke, so. So unerwartet, so plötzlich.
Achso, okay,
so,
gut.
Erschrocken.
Ja, das ist gut. Ja, das bin ich. Damit kann ich was anfangen.
Ja, das wirst du.
Gut, okay. Gut.
Soll ich anfangen einfach wieder?
Ja, du fängst an, obwohl du müde bist.
Mhm. Liebe Freunde, herzlich willkommen zur zweiten Folge von 7700 Tage. Das ist der Podcast vom Du, Stile, Lukaciu. Ja, und es ist wieder eine Woche rum. Wir sitzen wieder zusammen in unserem Studio, mir gegenüber meine gefühlte Freundin Sascha Stieler.
Hallo.
Wie geht's dir heute?
Mir geht's sehr gut.
Ja?
Ja, mir geht's sehr gut. Ich habe erfahren, dass du heute ein bisschen kaputt bist, ja, weil du hast die letzten Tage sehr, sehr viel Sport gemacht,
ja,
dann schlecht geschlafen. Und das ist dann doch für einen Mitte-30-Jährigen so eine Mischung, wo man dann doch, wo auch ein Antonio Lucacci mal ein bisschen müde ist. Deshalb bin ich heute sozusagen neben Sascha Stieler auch dein mentaler Fitnesscoach.
Ja, du bist mein Aufputschmittel heute.
Sozusagen.
Ja. Zwei Kaffee habe ich schon drin.
Jawohl.
Es ist eigentlich selten, dass ich mal so einen Durchhängertag habe, oder?
Ja. Ich bin jetzt gespannt, wie die Folge wird. Jetzt spannst du mich auf die Folter, weil ja, ich hab dich ja auch nicht so oft kaputt.
Nee, es ist selten, ne?
Sehr, sehr selten. Manchmal sagst du, du bist kaputt und dann beobachte ich dich und denke so, das ist krass, wie der drauf ist, wenn der kaputt ist. Immer noch, wie so ein Duracell-Hase.
Ja, nee, ich weiß nicht. Also ich bin schon kaputt, doch.
Ja.
Das kann man schon mal sagen. Man muss da auch ehrlich sein zu sich selber.
Ja.
Ich habe das gelernt.
Kaputt zu sein?
Nee, das dann auch ehrlich zu sagen.
Sich einzugestehen.
Sich einzugestehen, dass man heute nicht bei 100% ist.
Das leitet auch sehr, sehr gut über jetzt zu dem Motto und zu dem Thema dieser Folge.
Ja.
Denn wir wollen heute der Frage auf den Grund gehen, was es bedeutet, Musiker zu sein.
Genau das.
Und das ist natürlich neben der ersten Folge, wo wir versucht haben zu klären, was eine gute Freundschaft ausmacht, die nächste sehr, sehr große Frage, die wir hier in den Raum stellen.
Ja.
Ja. Und deshalb, ich glaube, man kann sowas nur beantworten, indem man auf sich selber erstmal schaut. Weil, was wir gelernt haben, ist, wenn du mit 100 Musikern oder Musikerinnen redest, wie das so ist als Musiker oder Musikerin, dann kriegst du 100 verschiedene Antworten. Es ist ein Beruf, der unglaublich vielfältig ist, wo du alles hast. Du hast die Leute, die nicht wissen, womit sie Geld verdienen, und du hast Leute, die drei Porsche fahren.
Ja.
Du hast Leute, die Klassik machen, du hast Leute, die Punks sind, du hast Leute, die Heavy Metal machen,
ja,
du hast Leute, die in Jazzclub gehen, oder du hast Leute, die wahnsinnig spießig mit einer Geige ankommen. Ja, du hast alles. So, und wir sind wahrscheinlich irgendwo dazwischen.
Ich finde es ja krass, DJ zu sein.
Kein Respekt für DJ. Wir reden über wirkliche Musiker. Ja?
Nein. Es gibt ja wirklich richtig gute DJs auch. Aber ja, das ist wirklich, ich finde es einen spannenden Beruf.
Das ist total, das ist eine Folge für sich, finde ich.
Stell dir vor, du musst die ganze Zeit eigentlich nur mit so einem Stick rumfahren auf dem Gig.
Und so tun.
Ne, und dann hast du so 18 Knöpfe.
Absolut.
Und dann machst du so und dann machst du so eine Bewegung und alle ja, so, wow, krass.
Auf
und
der anderen Seite, manchmal, wenn ich so DJs beobachte, denke ich, die machen auch viel richtig, ne?
Wieso?
Na, die fliegen dann irgendwo hin, dann gibt's ein fettes Essen, dann machen die ihren Stick ran.
Ja.
Dann machen die...
Das Mischpult da.
Genau. Dann funktioniert das Mischpult nicht, die Mucke kommt trotzdem, dann tun die so. Dann machen die den Arm so hoch, machen yeah, yeah, haben so eine Sonnenbrille auf, trinken dabei einen Aperol Spritz und ja, nach einer Stunde haben die 60.000 Euro verdient. Weißt du, und dann denke ich manchmal, wir dürfen uns gar nicht aufregen oder beschweren, weil wären wir nur DJs geworden. Als DJ-Duo, wo wären wir da?
Ja, es gibt ja so verschiedene DJ-Duos, also die dann ja, auch mit, ich will gar keine Namen nennen,
ja,
dann entweder irgendwelche internationalen Stars einladen, um ja, eine Strophe zu singen
ja,
oder ein Refrain
ja,
oder eben das Schlagerlied nochmal neu auflegen.
Genau, mit der Bassdrum auf 1, 2, 3, 4. Ja, es ist ein...
Ich finde ja auch den Beruf
ja,
generell so auch so Party, Mallorca, ja, Party-Einheim, wie nennt man das?
Party-Löwe.
Du merkst, ich bin heute wirklich ganz, ganz, ganz oben vom Energielevel. Aber wenn man so auf Mallorca auftritt, im Bierzelt oder Bierkönig heißt das ja, glaube ich, ne?
Das sind ja auch Leute, wenn du die fragst.
Das ist größter Respekt dafür eigentlich.
Wenn du die fragst, Musiker. Also der Beruf ist einfach wahnsinnig vielfältig. Ja. Und ich glaube, einfach um das auf unsere Art und Weise zu beantworten, müssen wir so ein bisschen in unsere eigenen Biografien reinkriechen.
Ja, ja? Also kann es eigentlich bei mir eigentlich schnell sagen, ich wollte schon immer Musiker werden.
Das wäre meine Frage gewesen. Wenn man Musiker sein will, muss man es ja erstmal werden. Also wie bist du überhaupt Musiker geworden?
Naja, meine Eltern sind Musiker, meine Brüder sind, die ein bisschen jünger als ich sind, auch Musiker geworden. Ja. Also wir kommen aus einer Musikerfamilie. Und ich glaube, solche Träume sind ja teilweise schon noch älter als die ältere Generation. Also zum Beispiel meine Oma aus Dresden wollte Sängerin werden, durfte es aber nicht. Okay. Weil Papa aus dem Militär und Sängerin ist der kinderlicher Beruf. Meine Oma aus Rumänien wollte Schauspielerin werden.
Ah.
Mein Opa in Rumänien hat Geige gespielt und spielt auch Geige.
Wirklich?
So ein bisschen für sich. Ja, ja. Und die fanden das schon immer toll. Kunst, Musik.
Der Opa mit der Schnapsplantage.
Ja, ja.
Ach krass, das würde ich gerne nochmal erleben. Wenn der einen Sitzen hat und Geige spielt.
Ich besuche den ja jetzt die Tage in Rumänien. Mal gucken, ob ich da vielleicht mal ihn.
Bitte. Das ist ja der Hammer.
Zum Geigespielen überreden kann. Und meine Eltern sind beide klassische Musiker, beide Geiger. Ich kam auf die Welt und eine Anekdote, die sich immer erzählt wurde, ist, mein Papa kam in den Kreißsaal, guckte sich die Finger an und sagte, er wird ein Geiger.
Weil er selber Geiger war. Wie kreativ.
Ja. Wäre lustig, wenn er gewesen wäre. Er wird Fleischer. Das sehe ich an den Händen.
Ja. Aber du hast dann nicht Geige gespielt.
Ich habe eine Geige geschenkt bekommen, doch.
Wirklich?
Als ich
Geburt?
Zwei oder drei war. So.
Oh, das ist sehr früh.
Aber ich fand, das war nie mein Instrument.
Ja.
Und ich wollte immer Schlagzeuger werden.
Das gab's aber nicht?
In einem klassischen Elternhaus lernt man kein Schlagzeug.
Okay.
Ich habe mit Klavier angefangen, mit 5 oder 6, glaube ich.
Stimmt. Da warst du auch gar nicht so schlecht drin.
Ich war gut auf dem Klavier, aber ich war viel zu faul und ich hatte keine Lust. Ich mochte das Schulische noch nie.
Ja.
Also ich mochte Schule jetzt nicht so, weil es immer man musste immer zur gleichen Zeit aufstehen und zur gleichen Zeit irgendwie hingehen.
Ja.
Voll. Das Konzept verstehe ich nicht.
Ja. Ja, verstehe ich.
Und war alles so geregelt und so war es beim klassischen Klavierunterricht auch. Mhm. So, man muss das spielen, wie es so in den Noten steht.
Ja.
Fand ich, macht bei manchen Stücken Sinn, bei manchen fand ich es auch langweilig.
Mhm.
Aber um das kurz zu sagen, ich fand es geil bei meinen Eltern, die waren im Theater angestellt.
Ja.
Und wir waren eigentlich jede Woche im Theater und wir haben uns alle Stücke angeschaut.
Ja.
Und haben uns teilweise auch die Requisiten besorgt, wenn das Stück abgespielt wurde. Mhm. Das heißt, wir haben diese Rollen, dieses Theater, diesen Ort gelebt und geliebt.
Ja.
Es war eine Bühne, wo Dinge miteinander verhandelt wurden, die es eben so in meinem alltäglichen schulischen Leben nicht gab.
Ja.
Da gab es früh aufstehen, Papa macht das und meine Mama macht das.
Ja.
Und meine Eltern waren aber nicht wie die anderen Eltern, sondern die waren erst ab, ich übertreibe, 18 Uhr, 19 Uhr abends fit.
Ja.
Das stimmt nicht so ganz, aber du weißt, was ich damit meine.
Ja,
es kulminiert am Ende des Tages.
Ja.
So hormonell.
Also man kann schon bei dir festhalten, es ist eine Mischung aus Genen und dass du einfach reingeboren wurdest sozusagen.
Ja, ich fand,
Musikersein.
Ich habe in meinem Leben nur zwei Autogramme geholt in meinem Leben.
Ja.
Einmal von Michael Ponti, das ist so ein Pianist aus Amerika, der eben mit meinen Eltern ein Konzert gespielt hatte.
Ja.
Und von Oliver Kahn im Möbel Biller, als ich 11 war.
Das ist lustig, dass diese beiden Persönlichkeiten dich auch bis heute sehr prägen. Also man hat das Gefühl, du bist eigentlich so eine Mischung aus den beiden, ohne den Pianisten jetzt zu kennen.
Pianist hat alles zerbrochen. Der war irre, der war der Oliver Kahn auf dem Klavier.
Okay,
der hat unglaubliche Energie und hat unfassbar geschwitzt.
Ja.
Das waren so, also ich übertreibe gerade, aber es waren so richtige Männer. Es war ganz viel Arbeit drin, aber so ganz viel Leidenschaft.
Ja.
Das fand ich super.
So habe ich dich auch kennengelernt.
Ja, es war alles Kampf.
Ja, genau. Als ich dich zum ersten Mal gesehen habe, war das bei einem Musikwettbewerb in Zwickau.
Ja.
Und ich habe dich nicht kennengelernt am Saxophon, sondern du bist damals auch in der Disziplin Klavier angetreten.
Mhm.
Und als ich reinkam, hast du dich gerade eingespielt und man konnte das nicht einspielen nennen, sondern du hast eigentlich den Flügel zerhackt. So. Und man muss sagen, aus heutiger Sicht hätte man aber wahrscheinlich damals gesagt, perfekte Show. Perfekt, du hast einfach super abgeliefert. Ja? Ja. Man hörte dir gar nicht zu, sondern man sah dir zu beim Musikmachen.
Ja.
Deshalb war ich dann froh, dass du doch zum Saxophon gekommen bist, weil ich habe das Gefühl, beim Saxophon hört man dir mehr zu.
Mhm.
Beim Klavierspielen, wenn ich mich dran zurückerinnere, ich weiß gar nicht mehr, was du gespielt hast. Ich weiß nur noch deine Performance. Du standst.
Ich stand, ja.
Ja, du hast Klavier im Stehen gespielt.
Ja,
du warst eigentlich ein Punk am Klavier, warst du. Die Haare noch so geschleudert.
Ja, ich hatte ziemlich lange Haare.
Ja, genau.
Sehr lange Haare.
Geschleudert und, oh.
Ja, aber weißt du, wie ich dich kennengelernt habe?
Schüchtern?
Mega krass schüchtern.
Das ist gut, dass du es jetzt mal sagst, weil manchmal sage ich das zu den Leuten und sage, ich bin eigentlich ein schüchterner Typ und die Leute glauben es nicht.
Nee, du bist kein schüchterner Typ, aber das muss man darf da, ich hoffe, ich gehe da nicht zu sehr ins Detail und du fühlst dich da persönlich angegriffen, aber du warst halt mit deiner Mama da.
Ja.
Und du warst trotzdem der gut erzogene Junge.
Ja, klar.
Du warst nicht der Rebell,
nee.
Aber du warst der Schalk.
Ja.
Und wenn man dich ein bisschen kennenlernen durfte, wusste man eigentlich, dass du das Faustdick hinter den Ohren hast.
Ja.
Aber dass du alle anderen anstichelst, dass die Scheiße machen, aber nicht du.
Das war immer der Plan.
Ja. Also im Grunde genommen hattest du trotzdem diese Ideen und auch den Schabernack in dir, hast du dir aber damals noch nicht so getraut auszuleben, weil es muss ja auch cool mit Mutti sein.
Absolut.
Ne? Und, und musst ja auch aufpassen, dass da jetzt nicht zu krass ist. Bei mir war es immer anders. Mir war es scheißegal, alles. Also nicht alles, aber ich bin Konfrontation nicht aus dem Weg gegangen, wenn ich wusste, das ist aber das, was ich machen will.
Ja.
Ja. Und bei dir war das trotzdem schon drin. Und ich glaube, dass wir uns damals kennengelernt haben, war für uns beide gut. Weil du bringst das, was ich bin, in eine Form.
Ja.
Und ich und pushe dich dahingehend, dass du selber bist, dass du dich traust, alles rauszulassen, was eigentlich trotzdem in dir drin steckt. Und du jemand an deiner Seite hast wie mich, der dich absolut feiert. Und der sagt, ich versuche das Beste aus dir rauszuholen und versuche eigentlich das, was in dir steckt, immer wieder zu pushen, zu sagen, ey, trau dich das, das ist geil.
Mhm.
Ich habe immer was in dir gesehen, was du selber vielleicht noch gar nicht in dir gesehen hattest.
Ja, das stimmt, aber auf eine gewisse Art und Weise war das trotzdem schon das Gefühl und auch der große Grund, warum ich zum Beispiel Musiker geworden bin.
Mhm.
Ne, weil ich gerade in der Pubertät, ich habe bis dahin auch ganz viel klassisch Klavier gespielt, und auch das nicht schlecht, so, man merkt ja, ob man darin halbwegs gut ist und ob man auch so ein bisschen eine Rampensau ist, das gehört ja auch so dazu, oder gehörte für mich dazu, muss ich sagen.
Das warst du halt nicht damals, aber es war trotzdem in dir drin.
Es war in dir drin. Ich konnte das schon fühlen,
ja.
Und es klingt jetzt auch so ein bisschen so, als ob ich so ein ganz gut erzogener, schüchterner Typ war, das war ich natürlich nicht.
Du warst schon schüchterner als andere, auf jeden Fall.
Schüchterner als andere? Meinst du wirklich?
Ja. Also auf der Bühne auf jeden Fall.
Ja, na gut, stimmt.
Ja, auch späterhin dann.
Ja, hast du recht, stimmt.
Ja.
Doch. Guck mal, das ist immer schwierig, sich zurückzuerinnern.
Doch, definitiv. Also schon wie du hattest damals auch keine Ansagen gemacht oder so
groß. Ja, stimmt. Aber um zurückzukommen, das war ein großer Grund für mich, Musiker zu werden, ab dem Moment, wo ich gemerkt habe, es gibt Jazz, es gibt Improvisation und ich kann das mit anderen Leuten zusammen machen. Weil bis dahin habe ich ja immer nur Bach oder Schumann für mich alleine gespielt.
Mhm.
Und plötzlich kamst du an meine Seite, wir hatten Bands zusammen mit 15, 16 Jahren und ich habe gemerkt, oh, das macht Spaß. So, und nicht nur das macht Spaß und Improvisation macht Spaß oder Jazz macht Spaß, sondern ich kann hier was Eigenes drin sehen.
Mhm.
So, und es gibt irgendwie eine eigene Stimme. Und ich fand auch die Energie, die da rausbricht, das fand ich das Coole. Und das ist auch, das muss ich auch sagen, oftmals, wenn man über Jazz redet, heutzutage, ne, dann ist es ja so eine intellektuelle Sache.
Ja.
So, ne? Und selbst die Jazzer reden so darüber, so, ne? Weil inzwischen kann man es überall studieren und es geht sehr schnell um Theorie. Und ich glaube, Jazz verbindet man auch schnell mit so Typen, die Brille tragen und dann im Jazzclub stehen inzwischen. Aber das war eigentlich gar nicht das, was mich am Jazz begeistert hat, sondern an Jazz hat mich genau das Gegenteil begeistert, nämlich die Energie.
Mhm.
So, dass da Leute auf der Bühne standen, die sich ausgedrückt haben, die sich selbst ausgedrückt haben an ihren Instrumenten, so instrumental und komplett manchmal eskaliert sind. Aber dann eben auch wieder Momente hatten, wo man wirklich dachte, jetzt kannst du eine Stecknadel fallen hören. So ergreifend ist so eine Ballade. Mhm. Und diese Extreme, die habe ich einfach in dieser Musik gefunden oder eben auch im selber Musik machen. Und das hat mich tatsächlich eigentlich dazu gebracht, selbst Musiker zu werden.
Für mich war ja Jazz immer eine Rebellion. Was vielleicht für andere ja Punk war in einer gewissen Zeit, war für mich Jazz Rebellion und krass mal gegen's Schienbein hauen von den anderen. Und ich weiß noch, als wir zur 10. Klasse Abschluss Zeugnisausgabe zusammengespielt haben, haben wir ja Free Jazz gemacht, um die anderen zu schocken.
Ja.
Und ich weiß, bei der Zeugnisausgabe hat dann der Schulleiter zu mir gesagt, ich weiß nicht, was mit dir immer wird, aber ich hoffe, ich wünsche dir nur das Beste. und ich frage mich aber jetzt, wenn ich das so uns betrachte, als so 15, 16, 17-Jähriger, wir waren ja wirklich die Punks so.
Ja.
Wir sahen so aus, unsere Klamotten, unser Kleidungsstil, wie wir uns gegeben haben, wir sahen wirklich aus wie die letzten Horst-Deppen. Wirklich.
Ja.
Das war wirklich so, wirklich war bei Rebellion. Aber was macht denn die nächste Generation jetzt so? Ich habe den Eindruck, wo steckt denn jetzt die Rebellion drin?
Mhm.
Also ich frage mich so ein bisschen auch in der Musik jetzt, was ist jetzt Rebellion noch?
Ja, wobei ich finde
es immer,
es ist schwer jetzt zu sagen, weil wir jetzt an einem ganz anderen Punkt sind. Die Frage, die ich mir manchmal stelle, hätte ich als mein 37-jähriges Ich einen Blick für uns beide, als wir 16 waren? Ne, würde ich erkennen, dass diese beiden Typen, die da irgendwie mit lustigen Frisuren und lustigen Hosen irgendwie auf der Bühne versuchen, Free Jazz zu machen oder ihre ersten Stücke vortragen, der eine schüchtern, der andere komplett drüber, würde ich erkennen, dass aus den beiden was wird? Oder müssen die ihr Glück selber in die Hand nehmen?
Nein, weißt du? Aber ich glaube schon, weil es geht doch darum, Energie zu entwickeln.
Ja.
Ist doch erstmal scheißegal, ob das gut oder schlecht ist. Es ist doch erstmal Hauptsache machen. Und sich selber kennenlernen und machen. Wir haben ja selber Kinder und wir wissen es. Und so die Pubertät ist direkt da bei uns. Sie kennen das alles. Aber die Energie ist krass. So. Und da sind auch Energien dabei, wo ich manchmal denke, ach du Scheiße, ist das crazy drüber. Mhm. Aber ich denke immer dann in den Momenten im Rückblick, denke ich, lieber zu viel Energie als zu wenig.
Absolut.
Also lieber ein bisschen über die Stränge schlagen, als dass man lau ist oder dass nichts passiert.
Was für uns, denke ich, in unserer Entwicklung wichtig war, dass wir immer eine gute Mischung gefunden haben aus Druck und Entspannung. Ne? Davon lebt das Musikersein. Ne?
Ja.
Und davon lebt wahrscheinlich jeder Mensch, so da die perfekte Mischung zu finden. Das gilt für alles. Ne? Immer die gute Mischung aus Konzentration und Loslassen.
Ja.
Ne? Das gilt fürs Liebe machen, für Liebe im Allgemeinen und natürlich vor allem fürs Musikmachen. Ja? Und ich glaube, diese Mischung, die haben wir oftmals gut gefunden und wichtig war auch da gerade, dass wir uns ausprobieren konnten. Wir haben wahnsinnig viel einfach probiert, wahnsinnig viel gemacht. Ja, wir haben wirklich in den meisten Dorfbühnen gespielt. Wir haben auf Wohnmobiltour, wir haben in Gärten gespielt. Wir haben aber auch in Stadien gespielt.
Ja.
Ne? Wir waren Sidemans von großen KünstlerInnen, wir waren Sidemans von Leuten, die man gar nicht kennt. Wir haben eigene Projekte gemacht. Und wir haben auch, wir haben einfach das gemacht, worauf wir Bock hatten und hatten, glaube ich, auch die Zeit, uns da entwickeln zu können. Ich glaube, das war eigentlich so das größte Geschenk im Nachhinein, dass man Zeit dafür hatte.
Ja, ich glaube, das, was du sagst, ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben einfach alles Mögliche gemacht und ich habe manchmal den Eindruck, dass man heutzutage auch durch die ganzen, wie soll ich sagen, Erklärvideos, die es gibt, wie so nach einem Reißbrett das macht so und dass viele Sachen dann so bewertet werden, auch von außen. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist, go with the flow. Mach einfach das, worauf du Bock hast und wo die Energie dich hinzieht. Es ist doch egal, was daraus passiert in der Hinsicht, ob du jetzt reich oder arm wirst. Das ist jetzt erstmal dahingestellt. Mach das, was du liebst. Und das finde ich, war immer unsere Prämisse.
Ja.
Wir haben nicht geguckt, ob das jetzt 5 Euro mehr gibt oder weniger, sondern was bringt mir das als Mensch oder habe ich da Lust drauf?
Ja.
Und so ist das. Deswegen bin ich auch, glaube ich, Musiker geworden.
Mhm.
Weil es um mehr geht als nur um, dass es funktioniert und dass es eine Rente sichert.
Ja, absolut. Das ist auch ein ganz großer Grund für mich, auch Musiker zu sein nach wie vor. Ne? Weil ich so das Gefühl habe, ich werde zu einem besseren Menschen dadurch. Ich muss meinen Blick offen halten, ne? Mein Herz auch. Und ich lerne viele neue Leute kennen. Es ist jeden Tag so eine Herausforderung, auch wieder da reinzustarten. Trotzdem muss man sagen, inzwischen ist viel Alltag natürlich auch da drin, ja, um das auch mal zu sagen, dass wir inzwischen auch, wie jeder andere Mensch eben auch, uns eher in einem Zustand befinden. Ich finde auch, Musiker sein ist inzwischen ein Zustand. Man lebt das, ne, und man hat es angefangen zu leben.
Genau, ich glaube, man, das ist so wie so ein kreativer Prozess, der funktioniert ja nicht, indem du mal ganz kurz mal was machst, sondern es ist wie so ein Muskel, den du trainierst.
Kreativität ist ein Muskel.
Genau.
So ist es.
Wollen wir mal zur nächsten Kategorie? Wow, das war, ich hätte wirklich ewig weiter drüber labern können.
Das ist ein großes Feld. Vielleicht weiten wir das aus noch in einer weiteren Folge.
Ja.
Aber jetzt kommen wir erstmal zur nächsten Kategorie. Die Kategorie heißt, was ich schon immer von dir wissen wollte.
Willst du anfangen oder soll ich anfangen?
Fang du an.
Ich habe ja eine große Liste, Sasch.
Ja, ich weiß.
Diese Liste, die ich führe, die heißt Fragen an Sascha Stieler.
Und ja.
Immer wenn ich irgendwie mal was koche oder Müll runtergebracht habe, komme ich hoch und krass, da habe ich nur wieder eine neue Frage.
Okay.
Aber weil wir jetzt das Thema Musiker haben,
ja,
habe ich jetzt mal Frage 7 rausgesucht. Und ich glaube, die passt ganz gut. Wo würdest du gerne noch mit mir auf Tour gehen? Also in welches Land würdest du gerne reisen? Italien, Südamerika, Asien? Was wäre ja so ein Sehnsuchtsort, wo du sagst, da würde ich gerne mal spielen?
Spontan fällt mir Japan ein. Mhm. Ich glaube, weil die Japaner, alles was ich mitbekomme, die sind wahnsinnig musikbesessen. Das ist wirklich auch so eine ganz andere Kultur. Und alles, was ich davon mitbekomme, also so zwischen Sushi, Tokio und unfassbarer Natur, das finde ich faszinierend.
Mhm.
Und ich habe auch folge auch vielen Musikern, die dort gespielt haben. Japan hat auch eine große Jazz-Tradition, muss man auch dazu sagen. Die haben Clubs. Und das würde mich wahnsinnig inspirieren. Und es ist so weit weg, man kommt nicht aus der Nummer wieder raus. Ne? Man kann nicht sagen, gefällt mir nicht, ich fahre wieder zurück. Weißt du, was ich meine? Das gehört ja auch dazu, dass man
sich darauf
einlassen muss. Und das sind ja oftmals genau die Reisen oder die Touren, von denen man sich noch Jahre später erzählt.
Ja, absolut.
Das sind die Touren. Also Japan.
Ja, kann ich absolut unterschreiben, ja. War ich dabei. Das Östlichste war für mich mal China, Shanghai, Wuhan und sowas. Ja. Und das fand ich schon sehr, sehr speziell.
Total.
Und eine tolle Erfahrung. Aber Japan wäre ich dabei.
Ja. Antonio, was ich dich heute frage, ist natürlich auch in der Musikerfolge, muss es um irgendwas Musikalisches gehen. Mhm. Deshalb würde mich interessieren, wenn wir uns nie getroffen hätten, ja, wie würde dein Leben bzw. Alltag heute als Musiker aussehen? Was denkst du?
Ich glaube, definitiv anders. Nicht ganz so strukturiert.
Ja.
In der Hinsicht, dass ich sehr viele Projekte machen würde.
Mhm.
Und ich weiß gar nicht, ob ich in Deutschland leben würde. Ich weiß nicht. Es könnte gut sein, dass ich dann doch irgendwo anders wäre.
Ja.
Ich habe eine kurze Zeit, war ich in New York.
Mhm.
Da kannten wir uns natürlich auch schon.
Ja.
Und ich hätte mir vorstellen können, vielleicht auch noch tiefer in den Jazz reinzugehen und mehr in der Jazz-Szene dann zu bleiben und zu sein. Ich glaube, mein Leben wäre anders gewesen. Definitiv, ganz anders. Ich würde es gar nicht sagen in schlechter oder besser, sondern es wäre einfach ganz anders gewesen. Und vielleicht, hätte ich dann auch, wäre ich in den Nahtoderfahrungen noch näher gewesen, in vielerlei Hinsicht.
Ja, das glaube ich
auch. Obwohl, zum Glück war ich nie nah dran an den Drogen, das hat mich immer davor geschützt, aber.
Die konnte man sich ja auch nicht leisten.
Nee, aber es wäre auf jeden Fall ein wildes, anderes Leben gewesen, ja.
Ja, das ist, glaube ich,
eine gute Frage.
Ja. Jetzt kommen wir zu einer Kategorie, sie heißt das große Halbwissen, Deep Talk oder Quatsch.
Ui.
Vor uns steht wieder unsere Box und jeder von uns hat 3 Themenvorschläge in diese Box getan. Es befinden sich also 6 Themenvorschläge in dieser Box. Und Antonio, du darfst dieses Mal ziehen.
Du warst das letzte Mal dran.
Genau. Ne? Darauf kann alles Mögliche stehen. Ja, wir wissen es nicht. Und Aufgabe ist, dass wir circa 3 bis 4 Minuten Zeit haben, diese Frage oder was auf diesem Zettel steht, eben zu erörtern. Letzte Mal hatten wir 4 Minuten Zeit.
Ich misch mal gut durch.
Ja, so. Über das Leben nach dem Tod zu reden. Mal gucken, was es diesmal wird.
Bin sehr gespannt. Oh, ist das eine Frage, die ich aufgeschrieben habe?
Ja.
Sie heißt 20 oder 30 Grad?
20. Ganz klar.
Bei mir 30, ganz klar.
Das ist krass, ne? Du bist so ein bisschen südländisch geprägt. Das muss man sagen. Also auch für einen ganzen Typ, da fühlst du dich wohl.
Ja, also ich habe die Frage ganz bewusst draufgeschrieben, weil wir fahren ja dieses Jahr zusammen in den Urlaub nach Italien im Sommer.
Ja.
Und ich glaube, aus Erfahrung heraus geht es eher Richtung 30 Grad.
Ja.
Und ich frage mich dann so ein bisschen,
ja.
Für mich ist das eine perfekte Temperatur, weil ich brauche nur 2, 3 kurze Hosen für die ganzen Wochen, dann bin ich happy.
Ja.
Und eigentlich vielleicht auch kein T-Shirt.
Ja.
Oder vielleicht nur ein T-Shirt oder ein Hemd oder sowas. Ja. Aber so, dass ich denke, schnell in den Pool rein, wieder raus und auch durch die Städte. Ich liebe das. Also ich brauche nicht viel Klamotten an. Das ist einfach perfekt.
Ja, ja.
Wie macht das dann Sascha Stielers? Ist der dann die ganze Zeit mit so einem Ventilator, mit so einem elektrischen Kleinen in der Hand und sagt, oh Gott, ich sterbe gleich, aber...
Nee, da beiße ich mich schon durch. Nee,
aber das ist anstrengend für dich, oder?
Ja, ja, klar. Na ja? Klar, naja, voll. Ich finde es erstens, also ich muss dazu, ich natürlich aus jetziger Sicht, wenn es so kühler ist, dann freut man sich immer, wenn es warm ist. Und wenn es dann warm ist, denkt man, oh nee. Ich finde es aus Styling-Sicht schwierig, weil ich finde zum Beispiel, wenn es so 20 Grad ist, das ist so ein T-Shirt, da kannst du eine Jacke drüber ziehen. Das sieht sofort schön aus, ne? Aber bei 30 Grad, da, wie du meinst, du hast jeden Tag die gleiche kurze Hose an und T-Shirt oder nix. So, ja. Da bist du eingeschränkt. Irgendwann, ich kann.
Aber für mich ist es genau das Gegenteil, weil man ist ja nicht eingeschränkt, man ist ja noch befreiter, man braucht ja weniger Klamotten.
Man fragt sich dann jeden Tag, welches T-Shirt man trägt. Und brauchst du gefühlt jeden Tag 2 T-Shirts. Du hast außerdem gesagt, als wir die Italienreise gebucht haben, habe ich gesagt, Antonio, es wird doch sicherlich unfassbar heiß, wollen wir nicht woanders hinfahren? Meinte ich so, nein, das ist okay. Dort, wo wir hinfahren, ist okay.
Es ist ein bisschen bergig da, ja, das geht schon.
Jetzt machst du mir seit 2 Monaten Angst, dass es zu heiß wird.
Nein, ach, das wird gut.
Nein, aber ich beiß mich durch. Aber ich muss trotzdem sagen, so bei 35 Grad so durch eine Stadt, dann so Sightseeing.
Also ich war bei 40 Grad in Rom.
Nee.
Das war cool.
Nee.
Also nicht cool, es war warm.
Nee, da bin ich nicht der Typ für.
War trotzdem interessant.
Ja, ich finde, was ich dann schön finde an solchen Temperaturen, ist eigentlich ab 22 Uhr.
Ja, genau das meine ich ja.
Das ist cool.
Das ist der Wahnsinn.
Das macht mir Spaß.
Also ich finde generell, es ist doch wahnsinnig geil, wenn 23 Uhr, deswegen sage ich ja, die Musiker-Time.
Ja.
Wenn es 22 Uhr, 23 Uhr eigentlich so ist, dass du sagst, das ist perfekt gerade.
Ja, aber wenn du mit Familie unterwegs bist, dann...
Ja, aber dann penn die und dann hast du noch einen schönen Abend.
Ja, aber das geht ja immer, dann pennst du 3 Stunden noch am Ende.
Ach Quatsch. Die schlafen doch alle dann auch länger, die sind noch fertig.
Dein Wort, auf dein Wort. Jetzt hoffe ich natürlich, dass wir nächste Woche auch mal eine Kategorie von mir ziehen.
Ja, ja. Wir ziehen immer meine Kategorien.
Ja,
aber wollen wir okay. Mal noch deine kurz eine ziehen? Einfach
nein,
so?
Nein, nein.
Okay, gut.
Nein, nein, das muss immer, das muss frisch sein.
Fresh.
Wir, ja. haben noch eine Playlist.
Ja.
Und die Playlist heißt Duschlieder Pikachu.
Also das Duschlieder Pikachu.
Genau.
Ja?
Das macht die KI sozusagen, wenn sie Duschlieder Lukachu übersetzen soll. Duschlieder Pikachu. Und in diese Playlist packen wir jede Woche einen Song. Antonio, welchen Song hast du uns mitgebracht?
Ich habe von den Comedian Harmonists einen Song, der heißt Ein Freund, ein guter Freund.
Ah.
Und zwar, ich liebe die Comedian Harmonists. Ich liebe die Songs, ich finde, wie sie das singen und wie es arrangiert, das ist mega krass.
Mhm.
Und ich finde die Geschichte von der Band wahnsinnig berührend.
Ja.
Also eine Band, die in den 20er Jahren super berühmt geworden ist, 30er Jahren auch, Anfang 30er. Und die sogar in Leipzig so die ersten ganz, ganz großen Konzerte hier mit auch gespielt.
Ach, wirklich?
Hat. Ja, ja.
Okay.
War hier in Leipzig auch, also die, das war ein richtiger Run auf die.
Okay, krass.
Und dann auch über die ganze Republik verteilt. Und die mussten sich dann in der NS-Zeit trennen, weil ja. 3 oder 4 davon Juden sind und waren.
Ja.
Und ja, dann gab es ein Auftrittsverbot und sie konnten dann als Band nicht mehr auftreten.
Okay.
Aber die waren unglaublich erfolgreich. Also wie eine Boyband, die super erfolgreich war.
Ja.
Und ich weiß noch, ich war mit meinen Eltern zusammen im Kino und wir haben den Film geschaut, die Comedian Harmonists. Und mein Vater saß neben mir und am Ende des Films hat er geweint.
Mhm.
Weil es war total berührend, wie die auseinandergegangen sind und da wurde die Geschichte der Band beschrieben und war ein toller Spielfilm und das hat mich so berührt, dieser Anblick, wie mein Vater da im Kino sitzt und weint. Mhm. Ein Anblick, den ich ganz selten in meinem Leben gesehen habe und der tief in mir noch drin steckt.
Ja.
Und es berührt mich immer noch, deswegen auch dieses Stück und ich finde auch, das Thema passt sehr, sehr gut zu uns.
Ja. Das kann ich unterstreichen. Und man muss sagen, Comedian Harmonies bringen anscheinend Männer zum Weinen. Ich musste auch immer weinen. Aber als Kind. Es gab ein Stück irgendwo auf der Welt.
Ah ja, ich auch.
Ein kleines bisschen
das ist mein Lieblingslied
genau.
von denen.
Und ich habe das immer gehört. Und als Kind kann man ja nicht reflektieren wirklich. Also bei mir war das zumindest so. Warum? Was mich da jetzt so getriggert hat.
Ja.
Aber immer wenn ich das gehört habe, das war Aber das war nicht ein Wein, so weil ich war traurig oder glücklich, sondern genauso dazwischen. Mhm. Ich weiß auch nicht, das hat mich immer ganz tief ergriffen, dieses Stück. Also ja. Irgendwas scheint es zu haben mit diesen Comedian. Genau.
Ja, ja,
genau. Es scheint was damit zu haben mit dieser Musik und dieser Geschichte, dieser Musiker, ja, was einen emotional macht.
Total, es trifft einen.
Ich habe was Unemotionaleres mitgebracht.
Bin ich gespannt.
Ich habe letzte Woche meiner Frau geholfen bei einem Fotoshooting.
Ja.
Und beim Fotoshooting ging es auch wieder darum, was hören wir denn jetzt für Musik? Ja. Und ich habe da immer mal daneben gegriffen. Dann habe ich so ganz ruhige Solo-Piano-Musik angemacht, das war nicht richtig.
Nee.
Dann, es war irgendwie alles nicht richtig. Und dann bin ich wieder auf eine Platte gekommen, die wir auch wahnsinnig lieben.
Ja.
Und die perfekt ist. Ja?
Theo Katzmann?
Nee. John Mayer.
Oh, super.
Continuum.
Ja, ist ein super
die
Platte.
Die war wahnsinnig Platte.
Ja.
Und da habe ich gedacht, das ist so ein...
Ich finde bei der Platte am krassesten, dass es ja fast jeder Song unterschiedlich ist vom... Also, dass von Song zu Song der Schlagzeugsound so unterschiedlich ist.
Ja.
Also, dass die Snare wirklich immer perfekt ist zum jeweils nächsten Stück, ja, und sowas.
Also, ich fand es... Erstens hat es wahnsinnig gut gepasst für diesen Moment. Es hat gute Vibes ausgestrahlt. Und es war so die perfekte Mischung aus, dass es... ganz, ganz tolle Musik und ich kann sie mir trotzdem, egal was ich mache, anhören.
Ja.
Es gibt immer Vibes, egal ob ich richtig zuhöre oder ob ich es nebenbei höre. Deshalb, ich packe von dieser Platte das Stück drauf, Waiting on the World to Change.
Ja.
Das ist ja auch ein gutes Motto nach wie vor.
Das ist auch so schön, wie du es aussprichst.
Ja,
das,
ja, ja, na klar.
Richtig süß.
Ja, ich habe extra diesen Titel genommen, der lang ist, damit man hört, wie gut ich Englisch spreche. Ja.
Das ist ein sehr, sehr gutes Stück. Toller Musiker.
Also hört rein.
Mega in die geiler Live-Musiker.
Duschlieder Pikachu Playlist.
Genau. Wird jede Woche mit 2 Liedern aufgefüllt. Ihr Lieben, herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir kommen nun zu unserer absolut letzten Kategorie. Und dafür präsentiere ich oder bereite jetzt die Bühne meinem guten Freund Sascha Stiele. Diese letzte Kategorie nennt sich Stilvoller Abschied. Also. Abgeleitet von Stieler.
Ja.
Bühne frei, Sascha Stieler.
Ihr Lieben, heute ging es darum, was es bedeutet, Musiker zu sein. Und ich weiß nicht, ob es euch so geht wie uns. Wir wissen es jetzt auch nicht genau, ob wir jetzt schlauer sind nach der Folge. Aber wir konnten euch vielleicht einen kleinen Einblick geben, wie es uns damit geht. Und wir haben viel über unsere Geschichte gesprochen. Wie wird man eigentlich Musiker? Wie ist das so als Kind? Wie ist das als Jugendlicher? Und wie sind überhaupt so die ersten Schritte? Weil ich glaube, das sind so die essentiellsten und auch die einprägsamsten. Und was uns aus der damaligen Zeit besonders aufgefallen ist, sind viele Gespräche mit meiner Großmutter, mit meiner Oma aus Zwickau. Die konnte nämlich so gar nichts mit diesem Beruf und Musiker oder vor allem auch Jazzmusiker anfangen. Und erst recht nicht mit unserem Bandname, Du Stieler Lukaschnik, wie sie es immer genannt hat.
Mhm.
Ja? Und nachdem wir 10 Jahre das gleiche Gespräch mit ihr hatten, wo sie immer wieder fragte, wann kommst du mal im Fernsehen, womit verdienst du eigentlich dein Geld, sind wir einfach mal nach Zwickau gefahren, wir haben sie aufgenommen und wir haben daraus einen Song gemacht. Der Song heißt Frau Holle. Ne? Und es war klar, der Song muss im Frühstücksfernsehen laufen. Ist er bis jetzt nicht, aber wir haben das Saxophon rausgelassen, du hast gerappt aus diesem Song und es war eigentlich einer unserer ersten Stücke, wo alle dachten, die uns davor kannten, jetzt ist es vorbei. Was machen Sie denn jetzt? Auf jeden Fall haben wir zum Abschluss dieser Folge ein Gespräch mitgebracht. Und wer uns live kennt, wird dieses Gespräch kennen. Es geht darum, dass meine Oma uns Tipps gibt, wie man als Musiker erfolgreich sein kann. Einfach so ein kleines Feedback gibt zu ihren Zweifeln an diesem Beruf. In diesem Sinne, liebe Grüße von Frau Holle und euch eine gute Woche.
Wir hören uns genau in einer Woche wieder. Macht's gut, ciao.
Ich habe schon mal gesagt, früh beim Frühstücksfernsehen, das sind auch immer solche Gruppen. Da könnt ihr euch doch einmal bewerben. Ich habe beim Frühstücksfernsehen, da kommen immer mal solche Gruppen. Und da denke ich mir schon, also zieh das mal schon bald die Schuhe aus. Ist Frühstücksfernsehen, Leipzig. Die haben doch dort ihren Stand. Und ihr seid bloß zu zweit. Ihr könnt doch nicht zu zweit Konzert machen. Klavier und Saxophon. Was verdient denn ihr? Ihr habt ja kein festes Einkommen. Das seid doch bloß angewiesen. Ihr habt doch kein festes Gehalt. Auch der Antonio nicht. Na, das ist bei Dennis genauso wie bei dir. Russisches festes Einkommen oder auch nicht. Ne? Scheiße ist das.